Kick it.
Oh, laut.
Ich höre nichts.
Wie, du hörst nichts? Warte. Besser jetzt?
Ja. Schön.
Herzlichen Glückwunsch zur 128. Episode des Florian Priemel Podcast. Es ist ein bisschen her und doch haben wir es dann doch endlich wieder mal geschafft. Lars Holscher und Florian Priemel sitzen vor euch am Mikrofon. Ich wollte es einfach mal machen.
Ist er mir ins Wort gefallen. Hinterhältig wie immer, es hat sich nicht geändert.
Ja. Okay, warte, wir machen es nochmal richtig. Wir haben es nochmal geschafft. Lars Holscher.
Florian Priemel und.
Ja, okay. Wir sitzen in getrennten Räumen nach wie vor. Da ist es immer ein ganz kleines bisschen schwierig. Aber das tun wir nicht mehr aus Corona-Gründen, denn inzwischen weiß man ja, wir könnten im Grunde einfach das Fenster aufmachen und ausreichend Abstand halten. Vermutlich würde es das tun. Aber der Grund dafür, dass ich ursprünglich gesagt habe, lass uns mal so eine Online-Sendung machen, war, dass es das Studio in der Form, zu dem Zeitpunkt zumindest, als ich mit dir geredet habe, gar nicht mehr gab. denn dieses Studio, und damit bin ich quasi schon dabei zu erzählen, was bei mir so Phase ist, hat sich in ein eBay-Versendungszentrallager verwandelt.
Ach krass, ehrlich?
Ja,
so viel verkauft?
Ich bin schwer dabei, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, hier zu verkaufen und hab dann noch eine weitere Quelle aufgetan und betreibe jetzt so ein bisschen, ich nenne es mal, vorzeitige Nachlassverwaltung für meinen Papa.
Mhm.
Der ist ja auch Musiker und die Musiker in diesem Podcast, also wir beide, und unter unseren Hörern werden wissen, dass sich da so über die Jahre das eine oder andere ansammelt. Und da bin ich gerade auch hart bei, so zu taxieren, was denn so die Werte dieser zahlreichen Gitarren, Effektgeräte und was auch immer sich da noch in Racks befand, so sein könnte und das dann nach und nach bei eBay zu verkloppen.
Okay.
So, und darum müssen wir jetzt remote senden, weil da, wo du normalerweise sitzen würdest, Pakete stehen.
Und wie kommt ihr darauf? Braucht ihr Platz? Braucht ihr Geld, um Aktien zu kaufen? Oder was ist der, was ist der Hintergrund des Ganzen?
Ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe. Doch, da möchte ich aber gleich noch mal zu erzählen, okay, weil ich da so ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, um mich darüber zu beschweren, was für dumme Arschlöcher und Idioten auf eBay unterwegs sind. Aber Lars, okay, wie ist denn dir?
Ach so, im Großen und Ganzen habe ich eigentlich wenig zu klagen. Ich bin immer noch in Kurzarbeit, was jetzt schlimmer klingt, als es ist. Ich meine, 5 Stunden am Tag zu arbeiten, ist jetzt nicht so scheiße. Und nee, ansonsten scheint mir eigentlich auch ziemlich die Sonne aus dem Arsch. Ich habe immer noch relativ gut zu tun mit meinem Fotoprojekt, falls das jetzt noch keiner mitbekommen hat und ich das nicht schon 400 Mal erwähnt habe, ist das auf Instagram unter selbstliebe.projekt zu finden. Da fotografiere ich Leute und spreche mit ihnen über ihr Verhältnis zu ihrem Körper und zum Thema Selbstakzeptanz. Und da sind mittlerweile ein durchaus vielfältiges Konglomerat an unterschiedlichsten Charakteren zusammengekommen, die über ihre Erfahrung als Übergewichtige sprechen, die vielleicht auch mal übergewichtig waren und dann irgendwie mal 60 Kilo abgenommen haben, jetzt mega durchtrainierte Beach Boys sind, oder Mädchen, die irgendwie Missbrauchserfahrung hatten. Da ist alles mit dabei, wo man irgendwie sich durchaus mal eine ganze Weile mit beschäftigen kann.
Und
also das,
du bist ja auch relativ erfolgreich mit, ne? Kann man jetzt nicht anders sagen, oder?
Ich bin doch stolz, das kann ich auch nicht anders sagen, aber ich sag mal, gut, in Instagram Erfolg messen ist halt immer so eine Sache, wenn man jetzt irgendwie wenn man jetzt numerisch sprechen möchte, dann habe ich jetzt irgendwie in etwas über einem Monat irgendwie so 1300 Follower, das finde ich jetzt schon gar nicht so schäbig.
Ja.
Und ja, es wächst immer weiter.
Ja, cool, sehr schön.
Ja.
Also, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, geht mal auf, wie heißt es, Lars?
Selbstliebe.projekt.
Auf Instagram.
So ist es. Mhm. So. Eine weitere erfreuliche Geschichte aus meinem Leben ist, dass meine Natascha und ich uns neue Fahrräder gekauft haben.
Oh.
Oder was heißt gekauft haben?
Wie kommt denn das? Also, bei dir weiß ich, wie es kommt, denn dein Fahrrad hat wirklich erbärmlich schäbig geklungen. Da konnte man im Grunde nicht ohne Gehörschutz nebenher fahren.
Ja, das ist auch wirklich belastend gewesen. Das hätte aber sicherlich auch irgendwie WD-40 erledigen können. Nee, tatsächlich ist es aber so, dass Nataschas großzügiger Arbeitgeber es ihr erlaubt, irgendwie sich 4 Fahrräder als Jobrad zu holen. Eben auch für ihre Familie mit.
Crazy.
Und ja, da sind wir auf so eine kleine Fahrradshopping-Tour gegangen. Natascha hat sich ein neues Fahrrad geholt, die hat sich so ein ganz geiles Gazelle Hollandrad geholt als E-Bike, weil die jetzt auch die 20 Kilometer oder 23 Kilometer zu ihrer Arbeitsstelle ganz gerne bei gutem Wetter mit dem Fahrrad zurücklegen möchte. Und das ist mit dem E-Bike, glaube ich, auf jeden Fall machbar. Und ich habe mir, weil ich jetzt irgendwie in der Corona-Zeit die Liebe zum Radfahren wiederentdeckt habe, mir ein ganz geiles Gravelbike geholt.
Okay.
Für alle, die nicht wissen, was ein Gravelbike ist. Ein Gravelbike.
Das hat dicke Räder, richtig?
Das hat dicke Räder, genau. Das ist quasi im Grunde genommen wie ein Rennrad, nur mit dickeren Rädern, sodass man auch mal über einen Stock fahren kann, ohne gleich irgendwie über den Lenker zu gehen. Und da bin ich ganz gespannt. Das kann ich morgen abholen. Und das war auch total irre, weil wir den Tag unterwegs gewesen sind. Und über Jobrad läuft es ja so, dass man das Fahrrad über den Arbeitgeber finanziert quasi. Ja. Also es ist ein Leasing quasi wie ein Geschäftswagen. Und das bringt den Vorteil mit sich, dass man am Ende für das Fahrrad ungefähr die Hälfte bezahlt.
Ja, geil.
Über einen Zeitraum von 3 Jahren. Und das ist so irre, weil wir den Tag unterwegs gewesen sind und Nataschas Fahrrad hat irgendwie 3.600 € gekostet und meins hat irgendwie 3.300 € gekostet. Das heißt, wir haben irgendwie mal fast für 7.000 € an einem Tag Fahrräder gekauft. Das hätte ich
nie
erträumt lassen. Aber jetzt so unterm Strich ist die monatliche Belastung, also mein Fahrrad kostet mich jetzt halt irgendwie 40 €. Finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn man das ordentlich nutzt, dann spart man das ja auch irgendwie an Benzin oder gleicht das durch körperliche Fitness aus, die ja unbezahlbar ist. Und von daher bin ich da auch schon ganz freudig auf morgen. Und ich habe mir heute einen Helm gekauft, denn ich bin nun erwachsen geworden, vernünftig geworden. Und es ist mir egal, dass man früher fand, dass das wunderlich aussieht. Es sieht auch immer noch wunderlich aus, finde ich. Aber jetzt bin ich alt genug, um nicht mehr cool sein zu müssen.
Okay. Ich baue jetzt mal eine kleine Moderationsbrücke.
Unheimlich gerne.
Also, ihr habt euch Fahrräder für sehr viel Geld gekauft.
Du hast Fahrräder für sehr wenig Geld
gekauft. Nein, Moment, ich frage anders. Wie hoch muss der Betrag an Geld sein, den du für irgendetwas ausgibst, damit du dich bemüßigt fühlst, vor diesem Kauf ein gewisses Maß an Recherche in die Aufgabe zu stecken, in den Kauf? Wann klickst du nicht mehr ein, ab welchem Betrag klickst du nicht mehr einfach kaufen oder in dem Fall, auf den ich hinaus will, bieten oder sofort kaufen oder Preisvorschlag schicken, sondern guckst dir das vorher mal genau an, überlegst, checkst die Alternativen und so. Befasst dich womöglich mit technischen Details.
Ich würde tatsächlich sagen 30 €. Ich bin da relativ vorsichtig, was so Geld ausgeben angeht, irgendwie, wenn ich nicht so richtig weiß, was es ist und wenn ich vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe, es zurückzugeben, wie es ja jetzt auch noch bei eBay schlimmerweise der Fall ist. Da bin ich eher, ich habe keinen Bock, irgendwie Geld aus dem Fenster zu schmeißen. dafür habe ich nicht genug davon.
Ja. Also, ich werde dir diese Geschichte noch in epischer Breite erzählen, denn so viel Transparenz sei an der Stelle hier an den Start gebracht. Wir sehen uns ja an diesem Wochenende noch zum Brunchen und
fuck yeah, endlich mal wieder.
Ich hatte
dir schon geschrieben, aber ich habe wahnsinnig Sehnsucht nach all meinen Primels. Wir haben uns echt schon viel zu lange nicht gesehen.
Oh ja. Und ich will es dann nicht komplett nochmal erzählen müssen. Darum gibt es jetzt hier für den Podcast nur so eine kleine Teaser-Variante. Auf jeden Fall passieren einem, wenn man haufenweise Dinge bei eBay verkauft, wunderliche Sachen. Nämlich, dass Leute nicht, wie du jetzt gerade das zum Ausdruck gebracht hast, so das Gefühl haben, oh, wenn ich hier schon Geld ausgebe, vielleicht sollte ich auch wissen, wofür. Sondern ich will es mal so ausdrücken, dass das Offline-Äquivalent dazu wäre, zum Mediamarkt zu gehen, sich für 500 € einen Fernseher mitzunehmen, dann direkt hinter der Kasse sich einmal umzudrehen zu den Menschen an der Kasse und zu fragen, kann der Kaffee kochen?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Also, Da passieren einem dann großartige Dinge, wie dass man eine Babytrage, die einen Neupreis von fast 200 Euro hat, verkaufen möchte und dann halt auch entsprechend dafür bekommt, da deutlich reinschreibt, dass diese Trage nicht für Neugeborene geeignet ist, sondern Toddler-Size hat. Und dann bieten Leute darauf oder kaufen das womöglich so und fragen einen dann so in der Kaufabwicklung, was bedeutet denn eigentlich Toddler-Size? Kann ich denn mein Neugeborenes auch in diese Trage reintun? Ja, natürlich kannst du das, du dumme Else. Wenn dein Neugeborenes 8 Kilo wiegt und 70 Zentimeter lang ist, ist das überhaupt gar kein Problem.
Und viel Glück mit deinem Dammriss übrigens.
exakt. Und ein Völkchen von besonderer Debilität scheint die Szene zu sein, die alte Videospiele sammelt. Und da habe ich jetzt wirklich, wirklich gedacht, dass Leute, die so darauf Wert legen, wie die Qualität der Verpackung ist, dass das vollständig ist, die darauf achten, ob da irgendwie noch die Registrierungskarten und so mit drin liegen, dass die sich das vielleicht mal vorher angucken. Und zwar insbesondere bei Videospielen. Und so bin ich nämlich dazu gekommen, Dinge bei eBay zu verkaufen. Insbesondere bei Videospielen, die gerne mal 1000 Euro wert sein können.
Das kann ich mir vorstellen, zumal das ja eigentlich auch ein relativ spezielles Hobby ist, wo man ja wirklich schon tief drinstecken muss und sich auskennen muss, damit man bereit ist, bis zu 1000 Euro für ein altes Videospiel auszugeben.
Also in meinem Fall waren es 500 Euro, die ich allerdings bisher immer noch nicht habe, obwohl ich den Artikel bereits zweimal verkauft habe.
Ach, scheiße. Okay.
Also ich gebe gerne zu, dass das auch ein bisschen meine Schuld ist, denn ich bin einfach sehr gierig gewesen. Aber es hat mich doch wirklich, wirklich schockiert, mit was für einer Unbedarftheit und man muss es auch schlicht und ergreifend sagen, Blind und Dummheit, Leute einfach bereit sind, mal eben sofort kaufen zu klicken bei einem Artikel, an dem 500 Euro dran stehen.
Okay, und was jetzt möchte ich es aber kurz wissen, was sind denn die Einwände gewesen? Warum ist der Kauf am Ende nicht zustande gekommen? Und die daran folgende Frage, hätte man das nicht durchsetzen können, dass die das jetzt gekauft haben?
Also, im ersten Falle hätte man das sicherlich durchsetzen können, denn es war ein deutscher Käufer. Ich war einfach kulant. Und im zweiten Fall hätte man es bestimmt auch durchsetzen können. Es hat sich allerdings um einen Amerikaner gehandelt, der mein Spiel gekauft hat. Und ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass der Aufwand, dann das Geld einzutreiben, das einfach nicht wert ist und ich es sowieso am Ende nicht sehen werde.
Das kann ich mir vorstellen. Okay, bitter.
Genau, und so bin ich tatsächlich dazu gekommen, mal einfach so eine Excel-Tabelle anzulegen darüber, was für Werte wir denn hier so inzwischen in gesammelte Videospiele mal investiert haben und was dabei rauskommen könnte, wenn ich die verkaufe. Denn Natascha und ich haben ja jahrelang so Flohmarkt-Streifzüge gemacht und da haufenweise alte Videospiele mitgenommen. So SNES-Spiele, NES-Spiele, N64-Spiele, was man halt alles so hat. Diverse Atari 2600 Spiele und halt auch ein paar PC-Spiele, die ich allerdings nicht irgendwie, weil ich dachte, dass die eine besondere Wertsteigerung erfahren würden, sondern halt auch aus rein nostalgischen Gründen meist irgendwie für einen Fünfer oder sowas mitgenommen habe. Und da habe ich dann einfach mal so beim Durchgucken festgestellt, oh, dieses Commander Keen, was ich hier in einer sehr gut erhaltenen Originalverpackung stehen habe, das ist grundsätzlich so auf Listen der seltensten und damit teuersten Videospiele irgendwie relativ weit vorne und eines der letzten Male, wo sowas verkauft wurde, ist das halt für über 1000 Dollar weggegangen.
Ist jetzt nicht unbedingt unangenehm, ne?
Nee, genau. Und so hat sich das dann halt ergeben, dass ich einfach mal alles zusammengerafft habe hier, wofür man irgendwie mehr als 5 Euro bekommen kann und das jetzt so sukzessive reinstelle.
Cool.
Und
ja, krass.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat am Anfang echt viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen zu recherchieren und rauszufinden, was es denn so an Erlösen geben kann und eine Excel-Tabelle zu generieren, die mir dann so immer in Echtzeit anzeigt, wie viel Prozent ich denn jetzt über meinem Erwarteten bin. So insgesamt.
Du hast es voll durchgezogen.
Ja, ich merke das schon. Genau, ich habe es voll durchgezogen. Aber so in dem Moment, wo es dann anfing, dass ich mich mit Leuten auseinandersetzen musste und Preisvorschläge jonglieren musste und dann überlegen musste, ob ich jetzt für 30 Euro mehr den Versand in die USA auf mich nehmen möchte, einfach wegen der Unsicherheiten, die da noch mit drin sind. Und in dem Moment, in dem mir dann aufgefallen ist, dass ich jetzt, da ich den Artikel neu einstellen musste, leider aus dieser Aktion von eBay rausgefallen bin, dass ich nur 5 Euro Verkaufsprovision bezahlen muss und nicht 10%. Ah, das hat mich alles irgendwie emotional ein bisschen mitgenommen, weil ich doch 10% dachte.
10% muss man bezahlen?
Ja.
Alter Falter, das hatte ich absolut nicht in Erinnerung.
Das fällt einem sonst nie auf, weil man sonst ja auf eBay immer nur so, ich sag mal, relativ geringwertige Sachen verkloppt. Zumindest geht es mir so. Und bei irgendwie 30 Euro fällt es einem halt nicht auf, dass irgendwann einen Monat später mal 3 Euro vom Konto abgebucht werden, ne?
Ja, krass. Weil 10% ist schon mal eine Ansage, ne?
Wie gesagt, insbesondere wenn man ein sehr gut erhaltenes Commander Keen Aliens Ate My Babysitter in Originalverpackung verkaufen möchte. Naja,
krass.
Auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt einen coolen Nebenjob, mit dem ich nichts mit Leuten zu tun habe, und dann habe ich doch wieder mit Leuten zu tun und es ist direkt wieder scheiße. Menschen sind einfach zum Kotzen, man kann es nicht anders sagen.
Ja, vielleicht solltest du da ein bisschen die Stunden reduzieren.
Ja, das muss ich auf jeden Fall, ja. Wobei, ich muss jetzt gleich noch mal ein bisschen aufmerksam sein. In einer Stunde laufen ein Haufen Babytragen aus. Oh. Ach ja.
Okay.
Ja, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen tief da eingestiegen.
Wo wir gerade über Investitionen sprechen, ich habe mir tatsächlich ein neues VR-Headset gekauft.
Mal wieder,
ja.
Alter Early Adopter, erzähl.
Ja, ich habe mir jetzt eins gekauft, eine Oculus Quest.
Oh.
Oculus ist ja die mittlerweile eine Facebook-Tochter, was wir natürlich alle nicht gut finden. Was wir natürlich aber wiederum alle gut finden,
ist. Ey, es geht schon wieder weiter. Es tut mir echt leid. Ich habe gerade nebenbei auf eBay geklickt. Und irgend so ein Morone möchte jetzt wissen, was Shipping nach Ungarn bei einem Videospiel kosten würde, bei dem ich einen Erlös von ungefähr 8 Euro erwarte.
Tja, 1000 Euro musst du dafür schon haben.
Ich halte es nicht aus. Erzähl weiter, Lars.
Genau.
Ich bin ganz entspannt und höre dir sehr gut zu.
Was wir an dem Oculus Quest Headset natürlich gut finden, ist, dass es von Facebook kommt und Facebook eine Menge Geld in die Entwicklung gesteckt hat und darum dieses Headset ganz fantastisch ist, denn es funktioniert ohne Computer.
Ja.
Und das ist wirklich fucking Magic.
Okay.
Du kannst im Grunde genommen durch deine ganze Wohnung laufen, die trackt dir die komplette Bude.
Okay.
Du kannst echt geile Spiele spielen. Wir haben jetzt zum Beispiel Anne Frank. Kein Spiel,
klingt, sondern klingt nach einem total geilen Spiel.
Ja, das wiederum ist eine Experience und da kann man
Moment, quasi das. Ist es die VR-Variante von Verstecken spielen?
Nee,
das ist etwas unangemessen, oder?
Ja, man kann das Haus besichtigen, in dem sich Anne Frank versteckt hat, und das ist natürlich mega geil, wenn du durch deine eigene Wohnung quasi laufen kannst und dich in der virtuellen Realität bewegst. Total irre. Also ich bin ein absoluter Fan davon und bin der festen Überzeugung, dass das auf jeden Fall die Zukunft ist. Irgendwie so VR-Headsets ohne an Computer angeschlossen und mega, mega cool.
Oder bin ich sehr gespannt, ob wir das nicht auch mal zusammen irgendwie austesten können.
Oh, auf jeden Fall. Sollten wir.
Was lässt man da? Wie teuer ist so eine Quest?
Ich habe die tatsächlich mega günstig gekriegt. Die kostet jetzt eigentlich, kostet die 500, glaube ich. So. Und ich habe die jetzt bei eBay Kleinanzeigen für 220 gekauft.
Ach krass, okay.
Ja, ich hab das auch lange irgendwie auf meiner Suchliste gehabt. Und ich bin, also bei eBay Kleinanzeigen kann man ja ziemlich gut Schnäppchen machen, wenn man ausreichend Zeit hat.
Mhm.
Und ich habe das jetzt irgendwie 4 Monate oder sowas irgendwie beobachtet und immer mal geschaut, wann eins drin ist. Und dann war jetzt eins aus Wilhelmshaven drin von irgendeinem armen Teufel, der wahnsinnig Motion Sickness hatte und das Ding ungefähr 5 Stunden benutzt hat und dann aufgegeben hat. Dann habe ich gedacht, dann probiere ich den Ball noch mal ein bisschen tiefer zu spielen, und ich glaube, er wollte das Ding auch einfach nur noch loswerden, weil ihn das angekotzt hat, dass er das nicht spielen kann. Und dann habe ich gedacht, dann bin ich auch direkt am nächsten Tag hingefahren nach Wilhelmshaven und habe es dann abgeholt.
Komm, ich nehme dir das vom Kopf, dann ist dir nicht mehr schlecht. Okay.
Ja.
Aus reinem Gutmenschentum hast du ihn von seinem Leiden erlöst.
Ja, ich bin einfach ein Gönnertyp, das wisst ihr, das wisst du. Nee, das Witzige war, als ich da angekommen bin, ist er auch gerade nach Hause gekommen, weil er irgendwie den Abend vorher noch saufen war und dann irgendwie da versackt ist. Und dann kommen wir in seine Wohnung und auf dem Boden liegt so ein, ich weiß nicht, ob du das und unsere Hörer vor Augen haben, ein M249 Maschinengewehr, weißt du, das typische Rambo-Gewehr. Mhm. Hat sich herausgestellt, er ist sehr aktiver Software-Spieler, weil ich mich zuerst ein bisschen verjagt gehabt.
Huch, bin ich jetzt bei so einer irren Wehrsportgruppe gelandet.
In irgendeiner Terrorzelle hier gerade angekommen. Nee, war aber alles gut, war eine Software-Waffe. So sagte er mir es.
Er ja. Sah jetzt auch nicht aus, als würde er gleich die Ungläubigen töten gehen wollen. Nein, oder die Ausländer.
So sah er nicht aus.
Okay.
So sah er nicht aus.
Ja. Ist ja schließlich bekannt, dass man den Grad an Terrorismus, der einer Person innewohnt, an seinem Äußeren direkt erkennen kann. Ne?
Also natürlich.
Die Leute mit Menschenkenntnis wie wir können das.
Ja, wir sind quasi Menschenscanner. Die Spürhunde unter den Menschen quasi.
Ja, geil. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Ja, kannst du auch sein. Das ist wirklich amazing.
Willst du die direkt zum Brunchen mitbringen?
Das lässt sich bestimmt einrichten. Klar.
Sehr cool. Du, dann haben wir doch jetzt bestimmt quasi den persönlichen Teil überlang durchexerziert, oder?
Ja, sehr gerne.
Also ich wäre dann...
Möchtest du noch irgendetwas Schlimmes aus der Welt besprechen?
Nee, auf gar keinen Fall. Wir trinken ja auch kein Bier, das lohnt sich nicht. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt ja länger keine Sendung mehr gemacht und uns auch nicht mehr so gesprochen. Darum wollte ich mal so ein bisschen auch für die Zuhörerschaft so ein kleines Lebenszeichen senden und erklären, wie es uns gerade so geht und dass noch alles toll und schön ist und dass ich an eBay leide. Also nicht an eBay, an Menschen.
Ja. Und Corona hat uns einfach zu gut getan. Wir haben uns einfach, wir haben uns einfach gehen lassen.
Ja, man muss es wirklich so sagen. Ja,
wirklich kompletter Freizeitstress.
Von daher würde ich jetzt ungerne so in die große weite Welt hinausgehen, auch wenn es ja so aussieht, als müssten wir vielleicht unsere Prognose, dass Donald Trump ganz sicher wiedergewählt wird, revidieren. Aber
Präsident Kanye kommt.
Genau, aber auch das ist ein Thema für eine andere Sendung. Ich würde, nachdem wir gleich noch ganz kurz einen Themenbereich, den du gerade schon angesprochen hast, gestreift haben, dir vielleicht noch ein, zwei Fragen stellen und es dann auch schon damit bewenden lassen mit dieser Sendung und ankündigen, dass wir uns wirklich Mühe geben, jetzt vielleicht wieder ein bisschen regelmäßiger
auf jeden
zu
Fall.
Senden.
Das war jetzt gerade die kleine Sommerdepressionspause. Jetzt
Richtig. Geht
bald wieder regelmäßig weiter. Genau, das war nämlich meine goldene Moderationsbrücke.
Genau, das ist auch das Thema, auf das ich noch hinaus wollte, denn du hast ja gesagt, dass der Sommer irgendwie auf sich warten lässt und ich könnte mich nicht mehr freuen.
Nee, und ich könnte wirklich nicht trauriger sein. Das kotzt mich wirklich einfach nur an, dieses verwichste Scheißwetter da draußen. Es ist einfach nur ekelhaft. Ich habe mein Pool aufgebaut und ich war original zweimal dieses Jahr drin. Und wenn ich mir meine Fotos aus dem letzten Jahr angucke, dann sehe ich, dass ich da zumindest schon irgendwie 300 Mal drin gewesen bin. Ich bin letztes Jahr um diese Zeit, immer wenn ich von der Arbeit gekommen bin, in Pool gesprungen und lag dann da irgendwie eine Stunde mit meinem Opa drinne und wir haben irgendwie gequatscht und Eis gegessen und irgendwie ein Bier verhaftet. Und das gab's dieses Jahr noch gar nicht. Und das ist echt traurig, weil ich so viel Zeit habe, die ich wahnsinnig gerne irgendwie draußen verbringen würde. Aber es ist draußen einfach nicht so richtig schön.
Ja, im Grunde regnet es einfach seit 2 Wochen und ich bin da sehr dankbar drüber. Also stellvertretend für unsere Landwirte
für Mutter Natur und
genau,
Deutschland und
die ganzen schicken Bäume um mich herum. Ja. Aber ich bin halt auch einfach wirklich froh und das meine ich genauso, wie ich sage, ich jeden Abend, wenn mir meine Wetter-App nochmal so einen kurzen Hint vorm Schlafengehen gibt, morgen wird es 3 Grad kälter als heute, dann bin ich total glücklich und freue mich, dass wir noch nicht in dieser sicherlich sich noch ankündigenden 30-Grad-Phase sind, weil ich das immer super unangenehm finde. Und Hermine dann auch bestimmt schlechter schlafen wird.
Das kann ich mir vorstellen. Wir haben auch tatsächlich, glaube ich, vorgestern unsere Heizung wieder angemacht, weil es arschkalt bei uns war.
Wir haben unsere Heizung wieder angemacht, um Wäsche zu trocknen. denn das ist ein bisschen problematisch gerade. Wir haben keinen Trockner im Moment. Und wenn man draußen keine Wäsche aufhängen kann, weil sie da nur noch nasser wird, und im Keller keine Wäsche aufhängen kann, weil die Heizung aus ist und es im Keller nicht muckelig warm ist, dann muss man sich was einfallen lassen.
Oh ja. Verdammt. Ja, das sind wirklich die echten First World Problems, die wir hier haben, ne?
Ja.
Also, ich habe mich dazu entschlossen, ich glaube nicht mal an den Klimawandel, das ist alles Humbug und ich bin enttäuscht.
Merkt man ja da draußen, ne? 14 Grad im Hochsommer. Also
ja, danke für nichts.
Das soll mir mal einer von denen da erklären, von diesen hier Klimaalarmisten.
Ja.
Aber zu anderen First World Problems. Ein sehr, sehr schlimmes First World Problem wird jetzt für uns sein, dass ich hier 4 Karten von dem Stapel Rocksmith abgehoben habe.
Ja.
Und wir mit, glaube ich, keiner der Bands wirklich was anfangen können.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt, wie wir zu bogen.
Möchtest du eine Frage zu Aerosmith, Whitesnake, Audioslave oder Deep Purple beantworten?
Oder doch am liebsten zu Audioslave.
Okay, und auf welchem Niveau fühlst du dich berufen, eine Frage zu Audioslave zu beantworten?
Fall auf dem ersten.
Auf dem Niveau Poser.
Poser, stimmt.
Oh, das
Poser
ist wieder
Fan und was kommt danach? Poser-Fan?
Poser-Fan und Scientist.
Ja, ich bin auf jeden Fall ein Poser.
Oh, das ist jetzt wieder so eine Lyrics-Frage. Das heißt, ich werde dir gerade gleich 2 Zeilen aus irgendeinem Song von Audioslave vorlesen und du wirst mir dann sicherlich sagen können, wie aus der Pistole geschossen, in welchem Lied diese Worte zu Musik verhackstückt worden sind.
Ja, okay.
In your house I long to be, room by room patiently, I'll wait for you there.
Können Sie das bitte noch einmal singen?
Wenn ich wüsste, wie es gesungen wird.
In your house I long to be. Nee, das ist
Room by room.
Na? Das ist, glaube ich, hier der große Song hier.
Die haben einen großen Song?
Einen größeren Song. Like a Stone, oder nicht? Das ist doch der dickes Ding.
Selbst das wusste ich nicht. Ich weiß von Audioslave nur, dass es das gibt und dass diese CD, nämlich das selbstbetitelte Album, irgendwann mal in einem, also ich schätze mal, vor 4 Autos, in dem Auto, das wir vor 4 Autos besessen haben, rumgelegen hat. Mehr weiß ich von Audioslave nicht. Aber du hast selbstverständlich recht. Die korrekte Antwort ist Like a Stone.
Fuck, yeah.
Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass...
Ja, so die großen Songs, die kennt man ja immer noch so ein bisschen, aber...
Wie gesagt, wenn man diese CD jemals in den CD-Player seines Autos geschoben hätte, möglicherweise, will ich jetzt nicht ausschließen, dass da was hängen geblieben wäre.
Ja, möglich ist das.
Ja, dann bleiben ja jetzt zur allgemeinen Erheiterung nur noch Aerosmith, Whitesnake oder Deep Purple übrig, ne?
Deep Purple.
Um die größte Schmach vorwegzunehmen oder weil du eine Chance witterst?
Da witter ich zumindest noch den Hauch einer Chance. Was auch witzig ist, hier ist Smoke on the Water.
Das ist die korrekte Antwort.
Da bin ich mir sicher.
Das ist die korrekte Antwort. Also ich habe die Frage gerade schon gelesen, wenn du auf Poser-Niveau spielen möchtest.
Ja, das wollte ich auch.
Dann kannst du jetzt nur noch raten, wie die Frage dazu gestellt ist.
Lyrics, Smoke on the Water. Da kommt in die Lyrics vor.
Nee, es ist keine Lyrics-Frage.
Der größte Hit.
Welcher Song enthält das vielleicht berühmteste Riff der Welt?
Ja, genau. Und zu diesem Riff wollte ich sogar gerade eine kleine Geschichte erzählen. Als ich damals angefangen habe, Gitarre zu spielen, 2005, das war der 1. März 2005, und da bin ich mit meinem Vater, weil er mir das damals versprochen hatte, zu unserem örtlichen Musikhaus gefahren und habe mir da eine Western-Gitarre ausgesucht. Und dann sind wir nach Hause gekommen, den Tag vorher bin ich leider... nicht den Tag vorher, sondern denselben Tag bin ich morgens leider unglücklicherweise in der Schule durch eine Scheibe gestürzt und hatte mir den Arm aufgeschnitten.
Oh nein.
Und konnte dann nicht so richtig gut Gitarre spielen. Und dann hat mein Papa mir gezeigt, wie man Smoke on the Water spielt. Der spielt keine Gitarre, aber konnte Smoke on the Water irgendwie spielen. Dann saßen wir irgendwie den Nachmittag draußen auf der Terrasse und haben irgendwie Smoke on the Water geübt.
Ach schön. Das ist doch eine sehr schöne Geschichte.
Ja.
Wobei 2005 wäre da nicht die das logische erste Riff, was man auf der Gitarre lernt, Seven Nation Army, hat das nicht in heutigen Tagen Smoke on the Water abgelöst?
Auf jeden Fall, aber nicht bei meinem Vater, der das Riff wahrscheinlich vor 30 Jahren gelernt hat.
Na gut, okay. Lass ich gelten und lege damit die Karte auf den erfolgreich beantwortet Fragen. Und damit sind wir hoffentlich für immer mit Deep Purple durch. Denn ansonsten weiß ich nur, dass es die gibt. Oder gab. Selbst das weiß ich nicht.
Ich glaube, die gab es. Und Mitglieder, die Purple, ist das nicht hier Ian Pace oder so, der Drummer? Ian Pace? Das
ja, natürlich, Lars. Das wusste ich.
Und mehr weiß ich aber auch nicht. Und das weiß ich auch nur, weil ich eine ganze Zeit lang die Zeitschrift Styx abonniert hatte und der mehrfach irgendwie den Titel geschmückt hat als so legendärer Classic-Rock-Drummer.
Okay. Aber was anderes, Lars.
Mhm.
Welcher Aerosmith-Song wurde von Run DMC gecovert und zu einem der ersten Rap-Rock-Tracks?
Wie heißt er? Walk This Way.
Walk This Way. Fuck yeah. This way. Du hast natürlich absolut recht und möglicherweise wäre ich sogar darauf gekommen. Ich finde es aber schön, dass du diese gesamte Sendung, zumindest den Teil, bei dem es auf was ankommt, bestreitest. Ja, witzig. Also ich hätte niemals gewusst, dass das Run DMC ist. Aber
ich auch nicht, aber das ist der einzige Aerosmith-Song, den ich in so einer Variante kenne.
Mm, genau.
Das war jetzt eher reverse-engineert.
Da das ja jetzt so aus der Pistole geschossen kam wieder, sag mal, wie heißt denn der erste Aerosmith-Song, der je geschrieben wurde?
Nee, keine Ahnung.
Komm.
Walk This Way?
Shot in the Dark, komm.
Was sind also deren größten Hits?
Komm, gib ihn.
Gut. Keine Ahnung, ey. Haben die einen Song, der Aerosmith heißt? Keine Ahnung.
Okay, du hättest es wirklich mit so einem, was sind denn die größten Hits und einfach mal Schuss ins Blaue schaffen können. Denn die Antwort, und das ist die Scientist-Frage, lautet Dream On. Steven Tyler hat ihn geschrieben, bevor die Band entstand.
Uff, den hatte ich nicht mal. Ich habe keine Vorstellung davon, wie dieser Song wohl klingt.
Das ist natürlich traurig, das wirst du sicherlich bei Gelegenheit nachholen. Da gibt es eine ganz schöne Unplugged-Variante. Nee, das ist keine Unplugged, aber so eine Akustik. Ein sichtlich gealterter Tyler steht auf der Bühne und performt sich die Seele aus dem Leib Version auf YouTube. Das kann man sich mal anhören, so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und jetzt sind wir bei Whitesnake gelandet.
Oh Gott.
Haben Whitesnake nicht mal so ein Metal-Schuppen abgefackelt mit ihrer Pyroshow? War da nicht was? Das ist das Einzige, was ich da gerade irgendwie im Kopf zu hab.
Uff. Ich weiß nur, dass die, dass da einer aus Deep Purple dabei ist. Das weiß ich wiederum.
Es ist auch wieder eine Lyrics-Frage und von daher sehe ich da tatsächlich eine Chance, dass wir uns auch durch diese Frage irgendwie durchschlängeln und sie erfolgreich zum Abschluss bringen werden. Denn so ein, zwei Songs hat man ja zumindest auch titelmäßig auf der Kante, oder?
Ja, so ein paar.
Okay, willst du vielleicht schon mal einen droppen, bevor du die Frage kennst?
Here I go again.
Okay, soll ich gucken, ob das stimmt, bevor ich die Frage vorlese?
Mach's doch mal.
Das ist selbstverständlich korrekt. Du hättest wissen müssen, okay, wir hätten auch die Frage vorlesen können. Du hättest nämlich wissen müssen, ist dies Slide In oder Here I go again? Like a drifter, I was born to be alone. I've made up my mind. Ain't wasting no more time.
Ja, tja, was soll ich sagen? Also wir waren relativ erfolgreich.
Ja, und das ohne irgendetwas zu wissen. Hätten wir das nicht jeweils am Anfang so nonchalant angekündigt, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, hätte man jetzt echt annehmen können, dass wir zumindest so ein ganz kleines bisschen Ahnung haben, ne? Und zumindest so die ein, zwei fundamentalen Hits jeweils kennen.
Wir beide haben ja auch, glaube ich, in unserem Leben überdurchschnittlich viel Musik gehört und überdurchschnittlich viel unterschiedliche Musik gehört.
Das stimmt.
Also du bist ja auch nicht so auf eine Musikrichtung irgendwie festgefahren.
Nee, ganz und gar nicht. Auch gerade so in den letzten Jahren hat sich das ja noch, mein Spektrum ja noch mal relativ weit geöffnet. Dadurch, dass ich angefangen habe, selbst Musik zu machen und jetzt auch einfach Popmusik auf so einem produktionstechnischen Level interessant finde und da in der Lage bin, irgendwie Gewinn draus zu ziehen, mir zu überlegen, wie das wohl gemacht sein könnte.
Ja.
Darum kann ich jetzt sagen, höre ich wirklich alles, außer vermutlich Schlager, aber das rubriziert ja auch nicht wirklich unter Musik.
Ja, also es gibt, also ich höre tatsächlich auch eigentlich alles tatsächlich außer Opern. Also ich höre auch gerne irgendwie hier Deutschlandfunk, hier Kultur und sowas, wo auch immer was Klassisches läuft. Aber wenn dann irgendwie ein Opernsänger anfängt, da komme ich nicht drauf klar. Alles andere gerne, auch irgendwie abgefahrene Weltmusik oder sowas, kein Problem. Mhm. Aber Oper, da habe ich bislang noch keinen Zugang zu gefunden.
Ja, stimmt. Du hast ja auch so eine etwas befremdliche Liebe für einen Künstler namens Christian Steifen und das rubriziert ja irgendwie im weitesten Sinne unter Schlager, ne?
Ja, ja. Popschlager, Schlagerpop, Bummschlager, keine Ahnung. Er ist irgendwie ein geiler Mack und er sehnt sich einfach sehr nach Sexualverkehr. Also. Ja, das ist wiederum eine Liebe, die jetzt nicht unbedingt aus seiner Musik herrührt, sondern eher aus seiner Persona. Mhm.
Aber wo wir gerade schon dabei sind.
Beim Steifen?
Ja, beim Steifen, beim Christian. Was meinst du, wann es wieder losgeht mit vernünftig Konzerte? Mich dürstet irgendwie nach einem Konzerterlebnis so langsam.
Oh, ja, da, wo du es gerade sagst, ich habe noch auch diverse Tickets bei Eventum noch zurückzufordern. Und es gibt ja jetzt nur noch die Tickets vom Veranstalter zurück.
Mhm.
Und da habe ich jetzt irgendwie schon ein bisschen Angst, dass ich von allen möglichen Wald- und Wiesenveranstaltungsleuten jetzt Gutscheine habe, die vermutlich nie wieder irgendwas bringen, was mich interessiert oder wo ich Zeit habe.
Na gut, aber ist ja im Grunde, wenn das jetzt nichts Hochpreisiges ist, egal, dann gehen wir einfach zu irgendwas, von dem wir noch nie was gehört haben und lassen uns überraschen.
Ich bin tatsächlich, alles kann ich eigentlich verkraften dieses Jahr, was so ausgefallen ist, wo ich nur tatsächlich drum traurig bin, sind die Subways. Die hätte ich jetzt wahnsinnig gerne nochmal gesehen, so als klassische Festivalband, irgendwie jetzt gerade ist ja auch Festivalzeit, irgendwie nächstes Wochenende wäre das Deichbrand gewesen. Das stimmt mich so ein bisschen melancholisch. Aber bei dem Wetter bin ich wiederum froh, dass ich nicht auf dem Deichbrand bin.
Oh stimmt, wann wäre denn das Hurricane gewesen? Wäre das jetzt nicht vor ein paar Wochen gewesen?
Ja, da war das Wetter so mittelmäßig.
Aber
das habe ich damals noch gecheckt. Ja, nee, aber ist schon schade. Und Bock habe ich auf jeden Fall auch wieder. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich mich da jetzt so wahnsinnig wohl bei fühlen würde, so zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, gut, außer natürlich, ich habe dir ja vor einiger Zeit mal so einen Link zu einer draußen und bestuhlten mit Sicherheitsabstand-Variante The Hirsch-Effekt zu erleben geschickt. Wir sind dann aber irgendwie drüber hinweggekommen. Da wäre ich bereit für draußen und Sicherheitsabstand.
Ja, das wäre auf jeden Fall möglich.
Und das stelle ich mir auch insbesondere bei so abgefahrener Metallmusik echt wie eine ganz interessante Erfahrung vor.
Kann man da noch Karten kaufen?
Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht gucken wir nochmal.
Und sonst kauft doch einfach welche. Das lässt sich sicherlich ermöglichen.
Falls dieses Konzert nicht schon in der Vergangenheit liegt. Aber Das werden wir herausfinden und wenn wir hingegangen sein werden, werden wir auch in diesem Podcast davon berichten. Denn im Grunde ist es auch mal wieder Zeit für eine Konzertreise.
Ja, das, du hast im Futur 2 gesprochen. aber um zurück auf die Frage zu kommen, wann wir wieder mal auf Konzerte gehen werden, auf so richtige Konzerte drin, meinst du vermutlich? So mit mehr als 500 Leuten. Du meinst so eine Art...
Mit mehr als 50 Leuten würde mich schon glücklich machen.
500 davon doch jetzt schon wieder, oder nicht?
Ach, we're doomed. Das ist das Ende.
Und also ich habe momentan ja noch Tickets für die Ärzte, die sich im November abspielen werden in der ÖVB Arena.
Und die sind da noch nicht abgesagt?
Da habe ich wenig Hoffnung.
Okay, du rechnest also auch nicht damit, dass da irgendwas Substanzielles passiert?
Nee, also in diesem Jahr rechne ich eigentlich mit gar nichts mehr.
Ja.
Vielleicht, vielleicht machen sie wieder irgendwie Fußball oder so eine Kacke dazu. Das hoffe ich nicht. Wobei jetzt ja auch bald erstmal Sommerpause ist. Das Problem hat sich dann erstmal von alleine erledigt.
Ja, ist mir gefühlt ähnlich. Also ich rechne auch nicht damit, dass wir in diesem Jahr irgendwas Spannendes sehen werden. Wenn wir es schaffen, irgendwie ein, zwei Konzerte, genau, so wie ich es gerade beschrieben habe, mitzunehmen, dann wären wir, glaube ich, schon relativ weit vorne.
Oh, auf jeden Fall.
Also.
Tja, Florian.
Genau. Dann haben wir ein kleines Lebenszeichen jetzt gesendet und unsere beiden Hörer wissen, dass es uns noch gibt, dass alles gut ist. Du hast nicht erzählt, wie du nicht an Corona erkrankt bist.
ja, ich bin nicht an Corona erkrankt. Ganz, ganz glücklich gewesen. Natascha hat wahnsinnig Heuschnupfen gehabt und hat dann so angefangen, grippige Symptome zu entwickeln und wollte dann logischerweise, wie sich das auch gehört, nicht zur Arbeit gehen und ist dann zum Arzt gegangen und der hat dann auch gleich einen Corona-Test angeordnet. Das ist ja auch so ein bisschen wunderlich mit diesen Corona-Tests, denn die werden ja nicht in der Arztpraxis gemacht, sondern anscheinend werden sie auch immer an unterschiedlichen Orten gemacht. Du gehst also nach Hause.
Wie bei Shadowrun von so einem Straßendock unter einer Brücke.
Ja, wirklich. Und dann wirst du irgendwann angerufen von einer Nummer und die sagt dir dann, wo du hinkommen sollst, so in so ein paar Minuten.
Okay. Das ist wirklich sehr wunderlich.
Ja, und dann wartet da irgendwie ein Mann mit so einem ganz langen Q-Tip auf dir und den schiebt er dir bis ins Gehirn und dann bist du fertig. Und schwupps hast du dein Ergebnis.
Und schwupps bist du negativ.
Ja.
Ja, an uns ist die Krankheit auch ein bisschen näher rangerobbt. Es gab Fälle im weiteren Feld der Firma meiner Frau und auch da wurden einige Leute getestet. Aber näher ist es dann zumindest, soweit wir wissen, doch noch nicht an uns herangerückt. Von daher, uns geht's gut, dem Podcast geht's gut. Er war halt nur einfach sehr faul, aber er in Form seiner beiden Protagonisten gelobt Besserung.
Auf jeden Fall. Und weißt du, worauf ich auch schon richtig Bock habe? Auf die nächste Folge von unserem Adventure.
Ja, ich auch. Ich nötige meine Frau auch gelegentlich schon daran, mal weiterzuschreiben. Und es wird passieren.
Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, mir auch. Es wird auf jeden Fall weitergehen. So viel kann hier, glaube ich, guten Gewissens versprochen werden.
Sehr schön.
Also, in diesem Sinne, Lars, schön, dich mal wieder gehört zu haben. Ich freue mich, dir in wenigen Tagen beim Essen zusehen zu dürfen. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Tschüssi.